Guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass ihr alle da seid. Und schön für die Geschwister, die am Telefon mithören, seid alle ganz herzlich in Christo gegrüßt. Und jetzt muss ich erstmal einige Grüße loswerden. Und zwar muss ich aufpassen, dass ich niemanden vergesse. Erst einmal Stefan und Edith Krupp. Die sind jetzt gerade umgezogen von Malbronn nach Schwann. Jetzt in der letzten Woche war der Umzug, der letzte Umzugstag. Ja, dann Ursel und Hermann, dann Matthias und Regina Breisacher. Und jetzt, wen haben wir noch? Marie-Louise. Ja, Krieg. Ja, Marie-Louise, das war's, glaube ich. Ich hoffe es. Morgen wiederhole ich es nochmal, dann schreibe ich mir es am besten nochmal auf. Also ganz herzliche Grüße von den Geschwistern. Ja.
Grüße zurück.
Ja, danke schön. Jetzt will ich zu unserem Thema kommen. Danke für die Einleitung, Ulrich. Danke auch für den Psalm 23. Und dort ist ja von dem finsteren Tal die Rede. Ja, durch das wir alle mehr oder weniger gehen. Ja, vielleicht nicht immer ganz persönlich, aber auch doch viele unserer Geschwister machen das durch. Ja, und die müssen Monate, Jahre durch Krankheit gehen und da kann es der Seele ganz finster werden. Ja, und das ist gut, dass man dann kostet es immer wieder eine Überwindung, dass man sich durchringt, nicht nach unten, sondern nach oben zu schauen. Ja, und wir wissen ja, dass wir zurzeit in der Nacht leben. Ja, und genauer genommen kurz vor Mitternacht. Wobei kurz nicht genau an Jahren für uns definierbar ist und auch nicht sein muss. Aber wir sehen eben den Tag Jahwes, das Tausendjahrreich ist eigentlich herannahen. Und nach dem Hebräischen beginnt ja der Tag mit dem Abend, geht dann über Mitternacht, ja, zum Hahnenschrei in den Morgen. Und am Morgen, da kommt dann der Herr Jesus zurück und richtet dann sein Friedensreich auf. Und das ist Teil unseres Themas, Herrschaft des Messias im Millennium, im Gegensatz zum Globalismus Satans, den wir ja hautnah bereits erleben, obwohl wir natürlich die schärfste Form innerhalb des 70. Siebeners nicht hier unten mitkriegen, sondern von oben. Möchte ich jetzt zu diesem Thema drei einfache, eher rhetorische Fragen stellen und dazu vier Worte aus der Schrift als Antwort lesen. Erste Frage, woraus besteht der Christus? Ihr dürft gerne antworten, wenn es jemand weiß. Jawohl, Dankeschön, 100 Punkte. 1. Korinther 12, Vers 12 und 13, da steht, denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind. Die Gemeinde Gottes ist weltweit ein Leib. Egal zu welchen Denominationen und frommen Kreisen die einzelnen Geschwister gehören, das muss man sich immer wieder mal vergegenwärtigen. Da sind auch Leute dabei, mit denen wir unsere Schwierigkeiten haben, macht aber nichts, wir sind ja auch schwierig. Also, denn in einem Geist, jetzt habe ich noch was vergessen, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind. Und jetzt kommt zum ersten Mal in der paulinischen Literatur, also auch der Christus. Es gibt also zwei Begriffe für Christus. Das eine ist das Haupt für sich und der andere Begriff ist Haupt plus Glieder, gibt zusammen den Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle in einen Leib hineingetauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle in einem Geist getränkt worden, wie ein Schwamm im Wasser sich vollsaugt, so haben wir den Geist in uns. Und wir brauchen keine Zusatzgaben des Geistes. Ja, wir haben den Geist bei der Neuschöpfung, die wir erlebt haben, wer sie erlebt hat, hat komplett den Geist bekommen, so genau wie er mit jeder geistlichen Segnung aus den Überhimmeln ausgestattet ist, nach Epheser 1, Vers 3. Jetzt lese ich noch ein Wort als Beweis, Kolosser 1, Vers 18. Und er, der Sohn seiner, des Vaters Liebe, Vers 13, ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Nächste Frage, wo ist der Leib nach der Entrückung? Sehr schön. 1. Thessalonicher 4, Vers 17, als Antwort: Danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen, den Auferstandenen, die zuvor auferstehen, entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und jetzt kommt die Antwort: Und also werden wir alle Zeit zusammen mit dem Herrn sein. Da steht Synchristus sein. Ja? Die engste Verbindung zweier Gegenstände wird im Griechischen mit Syn ausgedrückt. Enger geht's nicht. Ja? Frage, vierte Frage, hat der Leib Christi etwas mit dem Millennium zu tun? Ja, sicher. Kolosser 3, Vers 4 steht eine von mehreren möglichen Antworten. Wenn der Christus, jetzt ist hier an der Stelle das Haupt gemeint, unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm, wieder Sünd, Christus geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das heißt, da wo der Christus ist, da ist der Leib. Alle Zeit zusammen. Wenn der Herr sichtbar wiederkommt, das kommt er zu wem? Zu seinem Volk. Dann ist der Leib dabei. Was der Leib dann im Einzelnen im Tausendjahrreich machen wird, steht nicht genau beschrieben. Das werden wir noch sehen, wenn wir da sind, wieder da sind. Ja? Vorher brauchen wir das nicht wissen. Aus dieser Minimalauswahl der Stellen ist sehr einfach sichtbar, das Millennium und was die Schrift dazu sagt, muss für Christi Leib von großem Interesse sein. Denn des Leibes Haupt ist die Hauptperson im Millennium, nämlich der König. Ja? Also wir sind dann Teil des Königs, wenn wir wieder herkommen. Das darf man ruhig mal richtig verinnerlichen. Nun, eine wichtige Frage für die Verhältnisse im Millennium ist nun, werden die Nationen eine globale Herrschaft des Messias aus Zion unter Zwang erleben, ähnlich dem 70.7., nur dass dort der Zwang von den beiden Tieren ausgeht. Ja, die Gewaltherrschaft von den beiden Tieren. Und nur der Unterschied ist, oder das Positive daran, weil der Christus dann in Zion herrscht. Die Frage, ist es auch eine Gewaltherrschaft, eine harte Herrschaft? Ich würde sagen, im Gegenteil. Warum? Das werden wir auch in den verschiedenen Stellen noch lesen heute Abend. Alle Nationen werden sich im Millennium freiwillig nach den Direktiven aus Zion richten. Freiwillig werden das an der Schrift beweisen. Sie werden ihre Götter, die sie bisher haben, und den letzten großen Gott, den anstatt Christus, der sich in den Tempel setzt und behauptet, er sei Gott, den werden sie verlassen. Das wird natürlich sicher einige Zeit der von Christus ausgehenden Ordnungskraft in Anspruch nehmen. Unser Herr arbeitet ja mit geistlichen Entwicklungen. Und so fällt auch die Königsherrschaft Jesu nicht einfach aus dem Himmel von einem Tag auf den anderen, mit dem Unterschied, dass natürlich der König, und das ist ja das Entscheidende, am Millennium, dass der wie ein Blitz von Osten nach Westen leuchtet, auf diese Erde zurückkehrt, nach dem Ölberg, so wie er selber das seinen Aposteln in Apostelgeschichte 1 verkündigt hat. Israel bringt er natürlich zuerst zurecht, keine Frage. Und dazu will ich lesen aus Matthäus 19, Vers 27 und 28. Da sagt der Petrus zum Herrn Jesus, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, Matthäus 19, 27 und 28. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Das ist so eine typische menschliche Frage des Petrus. Aber natürlich hatte er zu jener Zeit den Geist doch nicht innewohnen. Und deshalb war er noch sehr irdisch unterwegs. Ja? Und hatte auch zum Herrn Jesus gesagt, keinesfalls darfst du ans Kreuz gehen. Auf keinen Fall darf das passieren. Ja, das hatte er auch noch nicht verstanden zu dem Zeitpunkt, wo es darum ging in Matthäus 16. Und trotzdem sagte Herr Jesus, kurz nachdem er zu ihm gesagt hat, geh hinter mich, Satan, übergibt er ihm die Schlüssel des Königreiches der Himmel. Nicht die Schlüssel der Gemeinde, noch weniger die von Rom, ja, sondern der Gemeinde aus Israel, seiner Braut. Jetzt geht's weiter in Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, das ist die Wiedergeburt des Volkes Israel, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und richten die 12 Stämme Israels. Das heißt, die 12 Apostel, die werden 12 Throne haben. Und von den Thronen aus werden sie die 12 Stämme Israel richten. Ja, und zwar in dem Sinne, wie die Richter einst, ja, das Volk gerichtet haben. Nämlich, was haben die gemacht? Die haben das Volk ausgerichtet auf Yahweh, ihren Gott. Das war die eigentliche Aufgabe der Richter. Im Millennium gibt es keine globalistische Weltregierung von Jerusalem aus, obwohl der Christus natürlich die Nationen mit eiserner Rute weiden wird. So wie das in Psalm 2, Vers 9 steht, das werden wir später noch lesen. Aber es wird eine Rute der Gerechtigkeit Gottes sein. Die jetzigen Routen, ja, die die Herrschenden benutzen, die sind nicht immer gut gemeint. Ja? Je totalitärer ein System ist, umso ungerechter werden diese Routen verwendet. Natürlich ist diese Herrschaft mit eiserner Rute im Übergang zum Millennium durchaus angesagt. Denn wenn der Herr Jesus kommt, in Offenbarung 19, da gibt es ja erst einmal Krieg. Ja? Der Krieg dauert aber nicht lange. Denn die Leute, die die Herrschaft dann haben, die werden mit dem Hauch seines Mundes erledigt, steht dort in Abvers 11 geschrieben. Jetzt stellen wir, wenn wir die Bibel von vorne an lesen, fest, dass es globalistische Versuche in der Geschichte immer gab und dass sie immer widergöttlich waren. Der erste Globalist war Nimrod. Er war ein Sohn von Kusch, von dem dritten Abkömmling Noahs, stammt er ab. Das Wort Nimrod ist abgeleitet von rebellieren. Der Nimrod war einer, der rebelliert hat. Wir lesen gleich, was er gemacht hat in 1. Mose 10, 8 bis 12. 1. Mose 10, 8 bis 12. Und Kusch zeugte Nimrod. Er fing an, ein gewaltiger zu sein auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger, und zwar dieses Wort Jäger, das bedeutet Krieger, Mächtiger oder Tyrann. Vor Jahwe. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor Jahwe. Vers 10 jetzt, und der Anfang seiner Königsherrschaft war Babel. Der semitische Begriff von Babel, der lautet Bab-Ili, und das bedeutet Tor Gottes. Ja. Aber natürlich ist es nicht das Tor Jahwes, sondern eben, wir werden bald sehen, Satans. Und Erech und Akkad und Kalde im Land Sinear. Von diesem Lande zog er nach Assur und baute Ninive und Rechoboth-Ir und Kalach und Resen zwischen Ninive und Kalach. Das ist die große Stadt. Das heißt, Babel war das erste Produkt von Nimrod. Er war damit ein Werkzeug Satans, denn wenn wir das Alte Testament durchlesen, stellen wir fest, dass Babel immer, egal welches das erste oder das zweite und wie auch das dritte sein wird, ein finsterer Gegenpol zu der Stadt Jahwes, zu Jerusalem. Was in Babel geschah, war gegen alles Göttliche von Anbeginn. Wir lesen in 1. Mose 9, Vers 1, was Gott wollte. Und da heißt es im Hebräischen, für Gott steht da Elohim, also der Vater und der Sohn. Die beiden stecken hinter dem Begriff Elohim. El ist Gott und Elohim ist eine Dualform von Gott. Also es sind zwei, wenn man so will, zwei Götter. Ja. Das ist noch nicht ganz sauber, der Begriff dann, aber eben, da stecken zwei dahinter. 1. Mose 1, 26 ist uns bekannt, lasset uns Menschen machen. Also wer ist uns? Gott, der Vater und der Sohn. Ja. Also 1. Mose 9, Vers 1, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, füllet die Erde. Gott ordnete also nie an, dass man Städte bauen soll. Steht da nicht. Er sagt, ihr sollt euch verbreiten auf allem, was damals trockenes Land war. Erde, trockenes Land. Dagegen lesen wir in 1. Mose 4, Vers 17. 1. Mose 4, Vers 17. Und Kain erkannte seine Frau. Und sie wurde schwanger und gebar Hanoch. Und er wurde ein Stadtbauer. So heißt es eigentlich wörtlich übersetzt. Und er benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Hanoch. Wir sehen, es geht jetzt plötzlich um den Namen von Menschen. Ja? Stadt nach dem Namen des Sohnes genannt. Was dann in Babel geschah, beweist Nimrods Absichten eindrücklich. In 1. Mose 11, das ist uns allen bekannt, ich will es aber trotzdem lesen, 1. Mose 11, 2 bis 4, da sehen wir auch den totalen Gegensatz zu dem, was Gott ursprünglich mit den Menschen wollte nach der Flut. 1. Mose 11, 2 bis 4. Und es geschah, als sie nach Osten oder von Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinear und wohnten daselbst. Und sie sprachen einer zum anderen, wohl an, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen wohl an, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche, und machen wir uns einen Namen. dass wir nicht zerstreut werden über die Fläche der ganzen Erde. Man hört schon im Hintergrund Satan fragen, hat Gott wirklich gewollt, dass er euch auf der Erde verbreiten sollt? Ja, das klingt doch fast wie das, was er zur Eva sagte, hat Gott wirklich gesagt. Ja? Und das sehen wir, von Anfang an war die Menschheit gefangen in einer Rebellion, die von Nimrod ausging, der Babel gebaut hat. Ja? Und das sieht man ganz klar, dass der Geist Satans hinter dieser Sache her war. Jesus warnt übrigens vor einem unüberlegten Turmbau in Lukas 14, 28 bis 30. Ich lese es mal vor, Lukas 14, 28 bis 30. Da steht, wer unter euch einen Turm bauen will, sitzt sich nicht zuvor nieder und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und zu sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. Frage, ist der Turmbau Babels vollendet worden? Ja, also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Die verschlüsselte, ja fast ironische Referenz auf das Babel Nimrods ist aus den Worten Jesu unübersehbar. Er hätte auch sagen können, wer ein Haus bauen möchte, soll gucken, dass er die Kosten dafür aufbringt. Warum sagt er einen Turm? Ja, ist doch nicht umsonst. Satan wird im dritten Babel, Offenbarung 17, Vers 18, steht es, viel gelingen haben und manches erreichen, aber letztlich scheitern. Denn das Gericht Gottes in Offenbarung 18, das bereitet dem Spuk dort ein Ende. So wie der Herr auch den Turmbau zu Babel, beim ersten Babel, beendet hat. Nachdem er, weiß nicht wie weit er fortgeschritten war, ja. Auf jeden Fall müsst ihr euch von der Vorstellung lösen, ja, in Brüssel steht ja so ein Gebilde, ja, das nach dem Peter Bruegel heißt, glaube ich, der Maler, der das Turmbau zu Babelbild gemalt hat, ja, und dem nachempfunden hat man dieses Europagebäude gebaut. Aber tatsächlich war der Turmbau in Babel ein sogenannter Zikkurat. Das war ein Tempelgebäude, das ähnlich aussieht wie eine Pyramide, nur dass von vier Seiten aus da Treppen hochgehen und oben auf der Pyramide ist dann eine große Fläche und dort steht ein Opferaltar für den jeweiligen Gott, dem dort geopfert wurde. So sah der Turmbau zu Babel aus. Und man findet solche Dinge auch in Südamerika. Da sind es, glaube ich, die Inkas, die auch solche Gebäude gemacht haben. Ja, da hat man das Abbild, das Original, oder das Abbild von dem, was ursprünglich mal in der Ebene Sinear stand. Aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall ist es so, dass wir dann in 1. Mose 11, 5 bis 9 Folgendes lesen. Und da steht jetzt, und Yahweh fuhr hernieder. Sehr oft im Alten Testament steckt hinter dem Begriff Yahweh der Christus. Und wir lesen ja in Johannes 1, dass niemand Gott je gesehen hat, sondern immer dann, wenn sich Yahweh offenbart hat, irgendwelchen Menschen, dann war es der Sohn. Ja? Erinnert euch in 1. Mose 18, da erschien er mit zwei Engeln, dem Abraham. Ja? Und so fuhr Yahweh hernieder. Und die Stadt und den Turm zu sehen, Vers 5, welche die Menschenkinder bauten. Und Yahweh sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun, und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Was ersinnen die Menschen? In 1. Mose 8, 21 steht, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse sei von Jugend an den ganzen Tag. Und deshalb hat Gott zunächst einmal einen Riegel vorgeschoben, dass dieser Globalismus, ja, der hier seine Wurzel hatte im ersten Babel, zunächst einmal verschoben wird, indem er die Sprache verwirrt hat. Ja. Und das lesen wir dann auch im Vers 7, Wohlan, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht verstehen. Und Jahweh zerstreute sie von dort aus über die Fläche der ganzen Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Also war die auch noch nicht fertig. Nicht nur der Turm, sondern auch die Stadt wurde sozusagen halbfertig irgendwo hinterlassen. Darum gab man ihr den Namen Babel, jetzt im Hebräischen, und der Ausdruck heißt Verwirrung. Oder man kann Babel auch zerlegen und es übersetzen in zwei Zungen. Ja. Er verstreute sie sozusagen zwangsweise über die ganze Erde. Vorhin hat er gesagt, Leute, seid fruchtbar und mehrt euch und füllet selber die Erde. Das wäre zwanglos gegangen. Aber jetzt hat Gott einen Zwang erzeugt, weil die Absicht des Menschen total satanisch war an der Stelle. Und deshalb hat Gott den Globalismus dort zum ersten Mal ein Stück weit zum Versiegen gebracht. Gott ist grundsätzlich gegen Weltreiche, obwohl er sie zuließ und sie natürlich in seinen Plan eingebaut hat. Wir sehen das aus Psalm 119, 91, das Wort, das uns der Ulrich vorhin gelesen hat, und da heißt der letzte Satzteil eigentlich genauer wiedergegeben, das All dient dir. Ja? So muss alles, alle Geschöpfe, Satan inbegriffen, die müssen Gottes Plänen dienen, ja? Obwohl sie das die meisten gar nicht wollen. Der Herr hat es so geschickt geordnet, dass das funktioniert. Wir lesen in 5. Mose 32, Vers 8. Und da lese ich jetzt nach dem hebräischen Text, der aus den Dead Sea Scrolls stammt, von Qumran. Also die hat man später gefunden. Und da müsste man das folgendermaßen lesen. Als der Höchste den Nationen das Erbteil austeilte, als er voneinander schied, die Menschenkinder, da stellte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Gottes. Und nicht der Söhne Israels, sondern nach der Zahl der Söhne Gottes. Was sind das für Leute? 1. Korinther 8, Vers 5 und 6. 1. Korinther 8, Vers 5 und 6. Da lese ich, denn wenn es anders solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und Herren gibt, so ist doch für uns, für den Leib Christi, ein Gott, der Vater, aus welchem das All ist, und wir für ihn. Und ein Herr, Jesus Christus, durch welchen das All ist, und wir durch ihn. Es gibt also Gott den Vater, es gibt seinen Sohn, der unser Herr ist, und dann gibt es noch Götter. Galater 4, Vers 7 und 8 schreibt Paulus den Galatern: Also bist du nicht mehr Knecht oder Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Aber damals freilich, als ihr Gott nicht kanntet, waret ihr Sklaven derer, die von nur Natur aus nicht Götter sind. Das heißt, Gott hat die Nationen unter Götter gestellt. Und die sollten von der himmlischen Sphäre aus für Ordnung sorgen auf der Erde. Ein weiterer Beweis, dass Gott zum Beispiel die Nationen als souveräne Nationen, Nationalstaaten eingerichtet hat, hat Paulus auf dem Areopag verkündigt. Apostelgeschichte 17, Vers 26 und 27. Und da lesen wir Apostelgeschichte 17, 26 und 27. Und er, Gott, hat aus jedem einem Blut, jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Das heißt, dass es Nationen und Grenzen dieser Nationen gibt, ist Gottes Ordnung. Sehr einfach. Nicht ohne Grund. Und warum hat Gott es so gemacht? Dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tasten, fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von jedem Einzelnen von uns. Das heißt, Nationalstaaten sind eine Gottesordnung. Nicht Erfindung von Menschen. Die wollten einen Stadtstaat haben. Babel. Und Gott hat gesagt, nee, machen wir nicht. Es gibt so und so viele Nationen. Es gibt ja auch die Vorstellung, 70 Nationen, kann ja sein, es gibt inzwischen deutlich mehr. Auf jeden Fall haben wir gesehen, Gott hat es so eingerichtet, dass es solche gibt. Und er hat ihnen Grenzen und Zeitabschnitte in seiner Heilsgeschichte zugemessen, dass sie darin nach dieser Ordnung leben. Könige und Regierungen der Erde sind in der Mehrzahl gottfeindlich ausgerichtet. Warum? Weil sie von den Kosmokratoren und den Geistern der Bosheit, das heißt von den Göttern aus den himmlischen Örtern, gesteuert werden. Das heißt, die ursprüngliche Ordnung Gottes, dass diese Götter, die er über die Nationen bestimmt hat, dass die für Ordnung und Recht sorgen, das ist verkommen, dieses Prinzip. Und das beschreibt der Herr in Psalm 82 vorher, möchte ich aber die Absicht der Könige lesen. Und die steht in Psalm 2, Vers 2 bis 7. Dort sieht man, dass in dem Bereich eben einiges aus den Fugen getreten ist im Laufe der Geschichte. Psalm 2, Vers 2 bis 7. Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander wider Jahweh und wider seinen Gesalbten. Das heißt, das, was Gott als Ordnung eingeführt hatte mal, das ist völlig aus den Fugen geraten. Und was sagen die jetzt? Lasset uns zerreißen ihre Bande. Warum? Sie reden wider Jahweh und wider seinen Gesalbten. Wer ist der Gesalbte Jahwehs? Der Messias. Die wussten also genau, da gibt es zwei und die sind gegen uns. Das hat ihnen der Teufel eingeredet. Und deshalb sind die jetzt gegen Jahweh und gegen Gott, den Vater. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet ihrer. Und dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Habe ich doch meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berg. Wenn wir da kurz in die Zeitgeschichte blenden, verstehen wir, warum alle Leute gegen Israel sind. Heute, das ist der einzige Grund. Und wenn uns tausend andere genannt würden, Es ist der einzige Grund, warum, weil Gott dieses Volk zu seinem Volk erwählt hat und mit diesem Volk seine Geschichte machen wird, von Zion aus. Vor Beschluss will ich erzählen, Jahweh hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir zum Erbteil geben, die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Mit eisernem Zepter oder mit eiserner Zuchtrute wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und das geschieht ja nach Offenbarung 19, ab Vers 11, wenn der Herr sichtbar auf diese Erde wiederkommt. Jetzt will ich in Psalm 82, ja, das lesen, was da passiert ist in der Zwischenzeit. Der Asaf, den hat der Herr offensichtlich auserwählt, auch einen Blick in den Himmel zu tun, was da oben alles läuft. Psalm 82, 1 bis 8. Der ganze Psalm, der ist kurz, den können wir ertragen heute haben in der Länge. Gott steht in der Versammlung Gottes. Inmitten der Götter richtet er. Und was sagt er jetzt? Bis wann wollt ihr richten und die Person der Gesetzlosen ansehen? Die haben also genau das Gegenteil gemacht, für was sie eigentlich da waren, ursprünglich von Gott. Schaffet Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Armen, lasst Gerechtigkeit widerfahren. Befreiet den Geringen und den Dürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gesetzlosen. Und jetzt sagt der Psalmist ganz verzweifelt, sie wissen nichts und verstehen nichts, in Finsternis wandeln sie einher, es wanken alle Grundfesten der Erde. Jetzt sagt Gott, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben und wie einer der Fürsten werdet ihr fallen. Und jetzt ruft der Psalmist auf, steh auf, o Gott, richte doch du die Erde, denn du wirst was? Zum Erbteil haben alle Nationen. Ja. Das ist der kostbarste Satz in diesem Psalm. Ja. Weil wenn Gott die Erde richtet, ja, dann wird Herr gerichtet. Und dann wird nicht die Person des Gesetzlosen angesehen, sondern dann wird die Gesetzlosigkeit beim Namen genannt und die Leute, die darunter leiden, werden zurechtgebracht. Wenn wir jetzt in unsere Zeit blenden, dann müssen wir feststellen, es ist eine glatte Lüge Satans, wenn in unserer Zeit immer mehr Leute auftreten, die da behaupten, man könne die Probleme der Welt oder des Globus nur noch durch eine globale Regierung mit Universalvollmachten lösen. Ja, das wird uns doch heute gepredigt. Alle Grenzen weg, ja. Nur noch eine Weltregierung, ein Finanzsystem und dann läuft alles gut. Wenn wir das nicht machen, dann gehen wir unter, nicht nur wegen Klima, sondern wegen anderen Sachen auch. Aber das ist doch die Denke heute. Allerdings ist diese Idee relativ alt schon. Und zwar, ich habe jetzt verschiedene Zitate zu dem Thema. Da gab es einen Banker namens James Warburg. Der war Mitglied des Council of Foreign Relations. Und das war der Sohn des Gründers von diesem Council of Foreign Relations, Paul Warburg. Und das heißt Rat für Auswärtige Beziehungen. Und der wurde 1921 gegründet, also nach dem Ersten Weltkrieg. Und er hat in 1950 vor dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des US-Senats folgenden Satz gesagt. 1950. Wir werden eine Weltregierung haben, ob sie das mögen oder nicht. Entweder mittels Unterwerfung oder Zustimmung. Das bedeutet, dass in jenen Jahren genau diese globalistischen Ideen längst vorhanden waren und dass es Leute gab, die von damals an diese Idee verfolgt haben. Und jetzt könnte man sagen, ja, jetzt bist du abgesackt in Verschwörungstheorien. Aber der Mann hat ja tatsächlich gelebt und er hat es auch von sich gegeben. Das ist nicht irgendwo in einem hinteren Winkel geschehen. Und man kann diese Zitate alle finden, wenn man will. Übrigens ist das Bankhaus Warburg, das gibt es noch, in den Cum-Ex-Skandal verwickelt. Ja? Nebenbei bemerkt. Jetzt gibt es ein weiteres Zitat und das stammt von einem, das schrieb 1974 ein einflussreicher CFR, also Council of Foreign Relations Insider, und zwar war das ein US-Navy-Admiral Chester Ward. Und er hat ein Buch geschrieben und das lautet Kissinger auf der Couch. Ja, also hat sich irgendwo hingesetzt und mit Kissinger geplaudert, den kennen wir ja. Kissinger war auch Mitglied von diesem Rat für Fremde, also für internationale Beziehungen. Und er schreibt jetzt wörtlich: Das wichtigste Ziel des CFR ist das Fördern der Beseitigung der Souveränität und der nationalen Unabhängigkeit der USA. Sie muss in einer allgewaltigen eine Weltregierung untergehen. Diese Lust, die Souveränität und Unabhängigkeit der USA untergehen zu lassen, beherrscht die meisten Mitglieder des CFR. Im ganzen Wortschatz des CFR gibt es keinen abscheulicher klingenden Begriff als America First. Das hat er 1974 geschrieben. Ja. Dann möchte ich zitieren den Paul Henry Spaak. Das war einer der Gründerväter der EWG nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat Folgendes gesagt: Wir wollen kein weiteres Komitee. Was wir wollen, ist ein Mann, der uns aus dem wirtschaftlichen Morast heraushebt, in den wir im Begriff sind, hineinzusinken. Sende uns einen Mann, und er sei Gott oder Teufel, wir werden ihn annehmen. Ja? Und der Mann hat gelebt von 1899 bis 1972. Dann gibt es noch einen Stammväter der EU jetzt. Das war der Jean Monnet. Er schreibt in einem Buch, das 1978 herausgekommen ist, steht auf den letzten Seiten seiner Memoiren und er sagt Folgendes: Die souveränen Nationen der Vergangenheit, sind nicht länger imstande, die Probleme der Gegenwart zu lösen. Sie können den eigenen Fortschritt nicht sichern, noch ihre eigene Zukunft steuern. Und die europäische Gemeinschaft selbst ist nur eine Etappe auf dem Weg zu einer organisierten Welt von morgen. Ja, das ist genau dieser Staat, dieser gigantische Turmbau, wie er damals in der Ebene Sinai stand. Und das ist nicht Verschwörungstheorie, ja, sondern die Leute, die dahinter stehen und das mit aller Gewalt durchziehen, ja, die sagen das offen. Und so hat auch der Club of Rome bereits 1973 vorgeschlagen, dass man die Welt in 10 Regionen einteilen müsse. Also nicht Europa, sondern die Welt. Erinnert es nicht verdächtig an Daniel 2? Da lese ich mal die Verse 43 bis 45. Dass du das Eisen mit lebigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen und Ton nicht vermischt. Und in den Tagen dieser Könige, also der, die, die durch die 10 Zehen repräsentiert sind und durch die Füße, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches in die Zeitalter nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Es wird alle jene Königsherrschaften zermalmen, also die 10, und vernichten, selbst aber in die Zeitalter bestehen. Weil du gesehen hast, dass von dem Berg sich ein Stein losriss ohne Hände und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Das ist die Deutung, die Gott dem Daniel für den Nebukadnezar gegeben hat. Und offensichtlich steht dieses Standbild immer noch da. Ja, obwohl die Weltreiche, die dadurch abgebildet werden, Nebukadnezar, Griechenland, Rom und so weiter, die sind alle weg. Aber das Standbild steht noch da. Und es wird erst am Ende des Zeitalters durch den Stein, durch den Christus, der herniederkommt, zerschlagen. Diese Königsherrschaften werden aufgelöst und durch eine andere Herrschaft ersetzt. Das ist genau dieses Thema. Interessant. Wo wissen denn die Leute unten auf der Erde, dass man die Erde in 10 Regionen einteilen müsse? Das wird auch kommen. Ja, wann? Das ist offen. Aber das wird kommen, ganz sicher. Die Pläne gibt es. Kann man nachlesen. Und wir sehen, dass deshalb der Herr Jesus erst einmal, wenn er hier auf der Erde ankommt, ja, das ganze Zeug, was da aufgebaut wurde, samt den beiden Tieren aus Offenbarung 13, dass er das platt machen muss. Aber dann geht es eben anders weiter und das wollen wir jetzt noch miteinander anschauen. So viel zu dem, was Plan ist. Ja, und ihr kennt alle Offenbarung 13, das muss ich euch nicht vorlesen. Was dort dann gilt, das hat der Gabriel bereits der Maria angegeben, als er ihr den in ihr werdenden Jesus in Niedrigkeit ankündigt. In Lukas 1, Vers 31 bis 33. Das möchte ich vorlesen. Das ist jetzt der Gegensatz zu dem, was wir gerade betrachtet haben, von Babel aus, ja, bis in unsere Tage. Jetzt kommt Lukas 1, 31 bis 33. Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr, Gott, das heißt, dort müsste im Alten Testament würde da stehen, Yahweh Elohim, ja, der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob in die Zeitalter König sein, so heißt es wörtlich. Und seiner Königsherrschaft wird kein Ende sein. Und jetzt gehen wir wieder zurück ins Alte Testament und wir lesen die Beschreibung, wie diese Herrschaft des Herrn Jesus aussehen wird. Das muss im Neuen Testament nicht niedergeschrieben sein. Warum? Weil es im Alten Testament in voller Breite ausgelegt ist. Ja? Wir müssen nur an die entsprechenden Stellen gehen und dann finden wir genau, wie diese Königsherrschaft Jesu von Zion aus über die Erde aussieht. Und da lese ich jetzt mal beispielhaft zunächst Micha 4, Vers 1 bis 5. Micha 4, 1 bis 5. Das war ein Zeitgenosse Jesajas, Hoseas und des Amos. Ja, also es war eine Zeit, da haben 4 Propheten Ähnliches geweissagt. Jeder für sich, manches parallel, manches unterschiedlich. Micha 4, 1 bis 5. Das bitte ich, dass er das mal aufschlagt, wer möchte, dann lese ich das mal vor. Micha 4, 1 bis 5. Und es wird geschehen, wann? Am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses Jahwes feststehen auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und was passiert jetzt? Und Völker werden zu ihm strömen. Werden die dahin gepeitscht? Nein, sie strömen, steht da. Ja? Und viele Nationen. Und wenn wir den Paralleltext in Jesaja 2, Vers 2b lesen, da steht, alle Nationen werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg Jahwes und zum Haus des Gottes Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion aus wird ausgehen die Weisung und das Wort Jahwes von Jerusalem. Das ist doch was ganz anderes. Ja. Was sagen die Leute heute? Ja. Wegen dem Judenstaat gibt es keinen Frieden auf der Erde. Lasst uns den völlig beseitigen, alle, die da wohnen. Ja, from the river to the sea, Palestine must be free. Dieser Spruch, der kommt direkt aus der Hölle. Warum? Weil er genau dem, was wir da lesen, widerspricht. Und der Teufel weiß ganz genau, wenn der Herr Jesus auf die Erde kommt, dann hat er Feierabend. Das weiß er. Und deshalb will er mit aller Gewalt verhindern, dass dieses Volk überlebt. Oder noch womöglich sich zu Messias bekehrt. Ja? Aber habt ihr die Sprache hier gesehen? Wir wollen wandeln in seinen Pfaden. Wenn wir das heute vor der UN verkündigen würde, da würden sie uns in die Klapsmühle stecken. Es geht aber noch weiter. Drittens, Vers 3. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen, mächtige Nationen bis in die Ferne. Das heißt, es gibt weiter Nationalstaaten mit Grenzen. Furchtbar. Undenkbar heute. Ja, müssen alle Grenzen niederreißen. Und der Herr schafft es mit Grenzen. Sind aber nötig. Und was machen sie jetzt? Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugmessern schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Und nicht wird Nation wieder Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr dämmen. Ist doch das, wozu es eigentlich die UN geben sollte. Ja, die UN, die unnötigen Nationen. Und sie werden sitzen, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Und niemand wird sie aufschrecken. Denn was? Denn der Mund Jahwes der Heerscharen hat geredet. Punkt. Ende jeder Diskussion. Denn alle Völker werden wandeln, und jetzt kommt ganz interessant, A, ein jedes im Namen seines Elohim. Das bedeutet, dass der Christus wieder Elohim einsetzen wird über die einzelnen Nationen, aber dann unter seiner Direktive. Und deshalb wird es tun. Und was macht er noch? Alle Nationen werden unter ihrem Weinstock und Feigenbaum sitzen. Und das ist eine hebräische Ausdrucksweise für Wohlfahrt. Ich habe das mal übersetzt und habe gesagt, es wird nicht nur Brot und Wein geben, sondern es gibt auch noch Dessert, nämlich Weinstock und Feigenbaum. Das braucht man nicht unbedingt zum Leben, aber es verschönert, es versüßt das Leben, wenn es Wein und Feigenbaum gibt. Und was hat der Herr Jesus gesagt beim letzten Passamahl? Ich werde jetzt vom Weinstock nicht mehr trinken, bis wann? Bis ich es wieder trinken werde in der Königsherrschaft meines Vaters. Es ist 1000 Jahre alt. Ist es nicht großartig? So, und jetzt geht es weiter. B. Wir, also Israel, aber werden wandeln im Namen Jahwes, unseres Gottes. Das heißt, der Gott Jahweh ist der Gott Israels. Und deshalb wandelt Israel alleine unter seiner Direktive. Alle anderen Nationen haben wieder Götter über sich gesetzt, die für Recht und Ordnung sorgen. Besonders Vers 5 zeigen, es werden wieder Elohim da sein, die jeder einzeln über die ihnen zugewiesenen Nationen herrschen. Und dabei wird Jahweh Christus nach Vers 3 richten und Recht sprechen mächtigen Nationen bis in die Ferne, die es weiter auf der Erde geben wird. Das heißt, diese Nationen, die überstehen ja den 70. Siebener. Es bleiben Nationen übrig nach diesem Gericht. Es ist nicht so, dass Gott da alles ausrottet und dann irgendwelche Leute noch auferstehen lässt, die dann da reinkommen, sondern da werden Leute übrig bleiben. Sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Und Vers 2 steht, wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Und das bedeutet doch, dass Gott offensichtlich mit Israel etwas tut, was dann gesehen wird unter den Nationen. Und dann sagen die, das wollen wir auch haben. Ist ja logisch. Was lesen wir in Sacharja 8, Vers 20 bis 23? So spricht ja weder Heerscharen, noch wird es geschehen, dass Völker und Bewohner vieler Städte kommen werden und die Bewohner der einen werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns doch hingehen, um Jahweh anzuflehen und Jahweh der Heerscharen zu suchen. Machen die das heute? Nein, nicht eine Nation macht es. Jahweh der Heerscharen in Jerusalem zu suchen, Vers 22, und viele Völker und mächtige oder zahlreiche Nationen werden kommen, um Jahweh der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und Jahweh anzuflehen. So spricht Jahweh der Heerscharen, in jenen Tagen werden 10 Männer aus allerlei Sprachen der Nationen ergreifen, ja, ergreifen werden sie den Rockzipfel eines jüdischen Mannes und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass, ja, dass Gott mit euch ist. Das heißt, was der Herr in Israel macht, indem er vorher durch die 12 Apostel die Söhne Israels gerichtet hat, ausgerichtet hat, vorbereitet hat, die wird er aussenden, damit sie sein Evangelium, seine Prinzipien unter die Nationen tragen. Und jetzt ist klar, geht hin in alle Nationen und macht zu Jüngern. Das kann erst dann funktionieren, wenn die Zeit gekommen ist. Und dann tut es auch. Jetzt ist es einfach ein Versuch, der momentan noch zum Scheitern verurteilt ist. In Jeremia 16, Vers 16 bis 21 finden wir den logischen Schluss der Nationen aus dem, was sie dann ab einer gewissen Zeit im Millennium erleben werden. Sie sagen, ich lese in Jeremia 16, 19 bis 21, sind jetzt auch gleich am Ende. Da heißt es, Jahweh, meine Stärke und mein Hort, oder mein Bergungsort, Psalm 23, ja, Bergungsort, und meine Zuflucht am Tag der Bedrängnis. Zu dir werden Nationen kommen von den Enden der Erde und sprechen. Jetzt sprechen die Nationen über das, was im 70.7. gelaufen ist, denn das war ja noch nicht so lange her. Das habe ich jetzt dazu gemacht. Versteht gleich warum. Nur Lüge haben unsere Väter ererbt, nichtige Götter. Unter ihnen ist keiner, der etwas nützt. Soll ein Mensch sich Götter machen, die doch keine Götter sind? Darum siehe, dieses Mal werde ihnen kundtun meine Hand und meine Macht, und sie werden wissen, dass mein Name Yahweh ist. Zum Beispiel auch, lest mal nach in Hesekiel 39, Verse 21 bis zum Schluss. Das ist das Ergebnis, ja, dieser kriegerischen Auseinandersetzung, die dort schon prophetisch ausgesprochen ist. Das ist genau das Ziel hier, was der Herr erreichen wird. Und ein weiteres gewaltiges Ergebnis der Herrschaft des Christus finden wir in Jesaja 19 beschrieben. Aus gegenwärtig weltlicher Sicht absolut undenkbar. Jesaja 19, 22 bis 25. Und Yahweh wird die Ägypter schlagen und heilen. Und sie werden sich zu Yahweh wenden. Und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. Die Ägypter. Ja. An jenem Tag wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Und die Assyrer werden nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter werden mit den Assyrern Yahweh dienen. Machen die das heute? In dieser Achse, von euch aus gesehen, im Osten, ja, da liegt der Iran. Und dann geht es rüber in die Türkei. Und da drüber liegt Russland. Ja, darunter liegt Syrien und der Irak. Das nennt man heute den schiitischen Halbmond. Ja. Das kann man da gibt es eine Karte im Internet, da sieht man das. Das entspricht ziemlich genau dem alten Assyrien, von der Ausdehnung des Assyrien, Großassyrischen Reiches. Und das verwendet der Jesaja als Beschreibung für das, was da passiert. Also, die Ägypter und die Assyrer werden zusammen Yahweh dienen. Vers 24, an jenem Tag wird Israel das Dritte sein, mit Ägypten und mit Assyrien, ein Segen inmitten der Erde. Und die schlagen sich gegenseitig gerade die Köpfe ein, beziehungsweise die alle von Norden auf Israel, die schießen alle auf Israel. Alle. Vorne dran der Iran. Und die sind da mit dabei, was da Assyrien heißt, ja, in diesem Begriff, den der Jesaja verwendet. An jedem Tag wird Israel das Dritte sein, mit Ägypten und mit Assyrien, ein Segen inmitten der Erde. Denn Yahweh, der Heerscharen, segnet es und spricht, gesegnet sei erstens mein Volk Ägypten, zweitens und Assyrien, meiner Hände Werk, drittens Israel, mein Erbteil. Das ist das Ziel Gottes mit den Nationen. Satan ist dann für die Zeit 1000 Jahre eingesperrt und dabei gibt es dann keine Verführung mehr für 1000 Jahre. Selbst auf der neuen Erde, ja, das möchte ich jetzt der Zeit halber nicht mehr lesen, auch dort wird es wieder Nationen geben, das könnt ihr in Offenbarung 22 nachlesen, ja, dass von den Nationen die Früchte in die Stadt gebracht werden. Und aus der Stadt fließt ein Fluss raus und an dessen Ufer wächst der Baum des Lebens. Und von dem heißt es, dass die Blätter zur Heilung seien der Nationen. Zur Heilung der Nationen. Also sind ungeheilte Nationen noch auf der neuen Erde. Ja. Man sagt immer so leicht, ja, Offenbarung ist das absolute Ende, das ist es eben nicht. Ein Zwischenzustand. Aber das mögt ihr bitte selber nachlesen. Ich möchte zusammenfassen in einem etwas längeren Satz. Unser Gott und Vater wird den Beweis liefern, dass auf dieser Erde, in einer multinationalen Struktur der Erde, durch die Herrschaft seines Christus von Zion aus ein globaler Wohlstand und ein friedliches Zusammenleben der unterschiedlichsten Nationen möglich ist. Deshalb muss es noch auf dieser Erde sein. Weil sonst wird es Leute geben, die sagen, wenn du uns noch ein paar Jahre hättest weitermachen lassen, hätten wir das auch erreicht. Durch unsere Philosophie und durch unsere Gewaltherrschaft. Und deshalb beweist Gott, dass das nicht funktioniert ohne Christus. Er beweist, es geht ohne Tyrannei, ohne Gleichschaltung, ohne Totalüberwachung der Menschen. Das sind die Prinzipien, mit denen das antichristliche Königreich hier auf der Erde arbeitet. Heute schon in seinen Anfängen. Das absolute Maximum ist dann das Mahlzeichen, das das zweite Tier dann einführt. Weiter. Er straft damit, dass anstatt christliches System der beiden Tiere und mit ihrer Herrschaft aus dem dritten Babel heraus vollständig lügen. Ist das nicht ein Halleluja wert, dass das so kommt? Ja, obwohl wir jetzt eigentlich meilenweit davon entfernt sind, rein von dem, was wir vor Augen sehen. Aber das hindert unseren Gott nicht, denn die Leute, die das hier machen, die haben nicht mit unserem Gott gerechnet. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er wird es auch tun. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Vater, was sollen wir dazu sagen? Hab Dank, dass du all dieses in dein Wort hineingeschrieben hast, sonst würden wir ja glauben, es sei ein Märchen. Und extra schließt du so manche dieser Aussagen ab mit Spruch Jahwes oder ich Jahweh habe geredet. Und deshalb wird es auch funktionieren. Herr, und so danken wir dir, dass wir das jetzt schon sehen dürfen und uns jetzt schon freuen dürfen inmitten der Finsternis, in die du uns hineingestellt hast zur Zubereitung deines Leibes. So gib, dass wir dies geschehen lassen, jeden Tag neu, dem wir uns allem unterstellen, in das du uns hineinbringst, das zu unserer Zubereitung dient. Wir segnen dich, lieber Vater, danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus in uns ist und dass er sich täglich für uns verwendet. Amen.